Klartext. Die Gewerkschaft von Kolleginnen und Kollegen für die Feuerwehr und den Rettungsdienst im Bund und Berlin-Brandenburg.
So.
Ja, okay.
Ich bin vorbereitet.
Alles klar. Herzlich willkommen, Servus und Hallo hier wieder beim Klartext Folge 8, der Podcast. Folge 8. Der Podcast. Des Podcasts der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft Berlin-Brandenburg. Und ja, wir sind heute ein bisschen unterbesetzt.
Ja, wir sind heute leichter geworden auf jeden Fall. Ne? Wenn man so uns messen würde vom Gewicht her, fehlen so ungefähr 120 Kilo. Der liebe Lars, alles Gute in den Urlaub hinein. Und ich werde heute mit Manuel oder eher mit mir die Runde machen.
Ja, wir mit uns.
Wir mit uns.
Wir mit uns, genau. Der Lars, schönen Urlaub an der Stelle in diese Richtung und er dümpelt gerade in irgendeinem Badesee oder sowas, glaube ich. Ja. Soll er machen? Lass es dir gut gehen. Ja, aber nichtsdestotrotz gibt es ja Sachen zu besprechen. Die Welt bleibt ja nicht stehen, wie das manchmal so ist oder eigentlich immer. Und ein paar Themen haben wir uns auch im Deckel geschrieben. Wir wollen mal mit was ganz Unkonventionellem anfangen. Ja, eine Sache, wie bin ich darauf gekommen oder wie sind wir darauf gekommen? Da ging es so um Sanierung von Dienststellen. Ne? Und da war so ein bisschen, jetzt versuche ich mal diese Brücke zu schlagen, was nicht ganz so leicht ist, das Thema E-Mobilität.
Ja, ist ja ein aktuelles Thema, ne? Also wird ja voll bespielt von allen.
Genau. Und soweit wir wissen, wurde ja durch den Haushalt in Berlin irgendwie 7 Millionen zur Verfügung gestellt, die Dienstfahrzeuge in die Richtung Klimaneutralität zu bringen. Wobei ich glaube, 7 Millionen für Dienstfahrzeuge ist nicht doll, oder?
Nee, also.
Hört sich jetzt nicht viel an. Aber gut, aller Anfang ist schwer und.
Es geht ja auch um Gebäudeplanung und. Da fehlt dann doch auch zum Beispiel die Möglichkeit, dass Mitarbeiter, die ja dann nicht ausschließlich zwanghafter Natur manchmal geht es ja auch gar nicht anders, mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen, irgendwann mal auch vielleicht mit E-Mobilität auf Arbeit erscheinen und keine Möglichkeit haben, ihre Fahrzeuge zu laden.
Genau, also bei dieser Parkraumbewirtschaftungssache, da geht es ja nicht um die, die mit der Öffis kommen, ja, oder mit dem Fahrrad, sondern eben genau die mit dem Auto kommen. Und man sagt, okay, wie will man denn da versuchen, dass man zum Beispiel auch da den Umstieg auf E-Mobilität leichter macht oder fördert oder wenn man sich das wünscht, gerade für den Innenstadtbereich, da haben wir so ein bisschen auf Richtung Feuerwachen geguckt und sagen, ja, okay, du hast nirgendwo, also wirst du jetzt auch nicht ermutigt zu sagen, ich kaufe mein E-Auto, weil ich habe die Möglichkeit, soll ja nicht umsonst sein, aber auf der Feuerwache zum Beispiel auch mein Auto mal zu laden.
Ja, na, ganz klar, also das eine gehört definitiv dazu, jeder Entscheider, ich meine die E-Mobilitätsautos, mit den Förderungen, die jetzt drauf sind, sind noch attraktiv. Wenn die wegfallen, wird sich jeder die Frage stellen, ist ja schön, dass ich so ein Ding habe, aber wenn ich es irgendwo richtig laden kann, dann kaufe ich mir sowas nicht.
Ja, weil wir wissen, dass wir Kolleginnen und Kollegen haben, die kommen halt aus dem Umland. Ne? Und wer jetzt nicht gerade ein Audi e-tron hat mit 75 Kilowattstunden Batterie, wo du auch 400-500 Kilometer weit kommst, sondern eher was kleiner, da kann das dann schon mal knapp werden. Ne?
Und man kann ja nicht mal davon ausgehen, dass das Auto voll geladen ist. Ne? Also auf den Punkt gebracht, nach unserer Vorstellung gehört das bei Neubauten sowieso zwingend dazu, dass da Ladestellen geschaffen werden und bei Altbauten sukzessive nachrüsten, wenn man es möchte.
Also man sieht ja, dass es für Dienstfahrzeuge klappt. Da gibt es ja teilweise Ladesäulen, ja, ob es zum Beispiel auf der einen oder anderen Feuerwache ist oder auch bei der Senatsinnenverwaltung. Da wird ja auch umgerüstet auf E-Mobilität. Aber und so ist ja unser Wissensstand. Bisher heißt es, kann man es nicht tun, weil man ja dann als Behörde Stromverkäufer wäre.
Jetzt wird es ja paradox, aber ich verstehe dich schon. Aber ich überlege jetzt gerade erstmal, auf welchen Wachen Mitte. Da ist. Na, also wenn du Mitte als klassisches Beispiel in der Mehrzahl Feuerwachen ansprichst, gebe ich dir recht.
Ja, ja.
Also hier haben wir das für Dienstfahrzeuge. Ich bin ja nun ab und zu unterwegs auf Wachen, also mir ist das noch nicht bewusst. Die Anfrage haben wir auch noch nicht getan, auf viele Wachen überhaupt schon so ein richtiger Anschluss da ist. Ich glaube nämlich keiner. Meistens kommt die Begründung, die Stromanlage ist dafür nicht in der Lage, das zu tun. Das ist die, was ich gehört habe im Flurfunk.
Okay. Aber da haben wir offensichtlich, also das heißt ja nicht, dass, vielleicht stimmt ja beides. Also mit diesem A können sie es nicht verkaufen. Wobei, warum kann man da nicht Ladesäule installieren, wo man dann halt auch ähnlich wie man draußen im Straßenland dann halt irgendeine Karte ranhält, also einen Vertrag mit dem Stromanbieter hat. Ja, da muss ja, braucht doch im Grunde genommen die Behörde nur das Stückchen Erde zur Verfügung stellen, wo man das Ding draufstellt oder so, oder?
Also ich denke auch, dass das viel zu kompliziert gedacht ist. Du kannst ja grundsätzlich ein Auto auch über eine 230 Volt Anlage, also über normale Schokostecker laden. Das ist erstmal nicht, das geht. Frage ist natürlich Abrechnung.
Ja, ja.
Das ist klar, das ist ja
unstrittig.
Aber es gibt dafür, das weiß ich selbst, es gibt dafür Zähler, die abgerechnet werden können. Ne? Und die Leute, die das jetzt angefragt haben, die Mitarbeiter auch schon hier im Bereich, haben gesagt, na selbstverständlich, Zahlung, klar. Aber ich darf es nicht mal machen, ich kann es nicht mal machen.
Mhm. Gehen wir mal eine Stufe runter, E-Bikes.
Ne? Ja.
Wird gleicher. Also auch da gibt es sicherlich einige, die mit dem E-Bike kommen würden wollen oder es auch tun. Und ja, klar, also nichts ist anstrengender, als ein E-Bike zu radeln, wo kein Saft mehr im Akku ist.
Nee.
Also daher da zumindest die Möglichkeit einräumen und das halt so zu machen, dass das da auch nicht zu Problemen führt. Das wäre schon ein Knaller.
Also da muss eine Menge mehr in der Infrastruktur getan werden. Und speziell bei der Feuerwehr natürlich, weil wir ja unseren eigenen kleinen Kosmos haben, natürlich auch. Ne? Das ist
also daher bei Gebäudeplanung, Nachrüstung und. Vielleicht kann man auch die 7 Millionen, vielleicht ist es auch ein Teil, was man dafür verwenden könnte oder so. Auf jeden Fall, glaube ich, muss da die Tasche noch ein Stückchen weiter aufgemacht werden, um das da voranzutreiben. Also alleine für Dienstfahrzeuge, keine Ahnung, kriegt man.
Ja, unbedingt. Wenn du von den 7 Millionen redest, dann wäre zu überlegen, ich muss nicht für 7 Millionen Fahrzeuge kaufen, wenn ich nichts habe zum Aufladen. Also.
Da kommt, ja klar, das kommt also auch noch dazu.
Also
die Infrastruktur, wir haben ja gesehen, was das gerade für so ein E-Li, für eine Ladesäule ist. Das ist ja gefühlt eine Telefonzelle, die da steht. Und das muss man auch erstmal herstellen.
Ne? Genau.
Naja, kurz mal, wie gesagt, ein ganz anderes Thema. Sicherlich auch nicht uninteressant für die Zukunft. Glaube ich.
Nee, Strom ist ja gerade
top aktuell.
Bei den Neubauten, ich glaube, jetzt kam das vorgestern hatte ich das in der Presse gehört gehabt, dann auch die wahrscheinlich gesetzliche Vorlage dafür, dass bei Neubauten zwingend Solaranlagen mit berücksichtigt werden müssen.
Oh, jetzt kommen wir natürlich weit weg von Feuerwehr, aber wenn du mich fragst, finde ich das richtig.
Es ist ja richtig und ich sag mal, Feuerwehr baut ja auch mal neu.
Ja.
Ne? Also es gilt ja das dann wahrscheinlich auch für die Feuerwehr.
Ach du, ne? Ich wäre soweit, also ich persönliche Meinung jetzt, PIV, kurz umschalten, ist das auch bei Einfamilienhäusern, also man muss natürlich gucken, scheint da jemals überhaupt die Sonne aufs Dach? Ja, also wenn das Ding im Wald im Schatten liegt, dann kann man auch sicherlich Gründe finden, wo man sagt, nee, das ist Quatsch, aber ansonsten gehört auf jedes Dach eine Photovoltaik.
Jo, das hätte schon früher kommen können.
Ja. Finde ich auch.
Wie sieht's aus mit den Fachkräften?
Wir haben ja letztes Mal sehr lange über den Fachkräftemangel und auch über Einstellungen Notfallsanitäter beziehungsweise für die Ausbildung, wie läuft es, was steht denn im Wege, wo verlieren wir die Leute teilweise auch wieder, haben wir ja recht lange drüber gesprochen. Und ich denke mal, das wird wenn man so ein bisschen zuschaut, immer größeres Problem, weil es tatsächlich auch nicht nur Nachwuchs für den Rettungsdienst betrifft, sondern auch für die ganz normale feuerwehrtechnische Ausbildung. Wo man das Gefühl hat, man hat alles abgegrast. So, zumindest ist es so, was man mit Erschrecken erstmal ein bisschen feststellt.
Kriegt man die freiwillig überhaupt noch?
Ja.
In der Größenordnung?
In der Größenordnung. Also sicherlich, glaube ich, ist alles eine Frage der Attraktivität. Ja? Und ich glaube, auch da wird es einfach nicht anders gehen, als dass man da komplett neue Wege geht. Wir hatten ja darüber gesprochen, ist ja ein Teil unseres Positionspapiers auch gewesen. Da können wir übrigens auch gleich nochmal reden. Wir waren ja in der Ausschusssitzung gewesen als DFOIG im Abgeordnetenhaus von Berlin, die sogenannte ISOA, für innere Sicherheit und Ordnung. Und war ein Tagesordnungspunkt ganz groß gewesen, Situation im Rettungsdienst, Ausnahmezustand im Rettungsdienst. Und war eine lange Anhörung zu dem Thema, 2 Stunden. Und unser lieber Lars, der jetzt im Urlaub ist, war ja da als Experte geladen gewesen und hat da dementsprechend auch einiges vorgetragen. Und zu der Zeit haben wir auch gleich unser Positionspapier übergeben mit diversesten Vorschlägen. Und, das haben wir auch ganz klar gesagt, das ist eine nach unten offene Liste. Also es kann immer eine Fortschreibung geben, weil jede neue echte Idee ist willkommen. Und wenn einem irgendwas einfällt, dann kann man doch dazu schreiben. Da, worauf wollt ihr nicht hinaus mit meinem Geschwafel? Trennung der Laufbahnen, dass man einfach sagt, bleiben wir mal beim Rettungsdienst wieder. Lass uns eine eigene Laufbahn Rettungsdienst etablieren, die wir dementsprechend Verantwortung muss bezahlt werden. Für die Kolleginnen und Kollegen, die sich für diesen Bereich entscheiden, muss auch eine Perspektive geschaffen werden. Wie kann es denn weitergehen, dass man sagt, das wird eine Laufbahn des gehobenen Dienstes. Und da kannst du dich dann auch entwickeln, sei es zum Medizinpädagogen oder Bereichsleiter oder
Medizinalrat, oder. Keine Ahnung. Also ich sag mal ganz so, ist auch meine persönliche Meinung jetzt, nicht, dass mich gleich hier die Ärzte totschlagen, aber de facto ist ja so, für strategische Angelegenheiten muss es für aus meinem Verständnis heraus nicht unbedingt ein Arzt sein, der Ärzte leitet.
Nee, überhaupt
also,
nicht.
Also ich meine, ist ja im Krankenhaus nicht anders. Der Geschäftsführer des Krankenhauses muss nicht Arzt sein und der bestimmt, wie die Betriebswirtschaft abläuft. Ja, der Arzt hat sich ja eben nicht um sowas zu kümmern, sondern er hat sich um den Patienten zu kümmern. Ja, und,
aber dass man jetzt hier in dem Falle dem Notfallsanitäter, der Notfallsanitäterin die Möglichkeit gibt, im gehobenen Dienst sich bis A13, E13 zu entwickeln?
Ja, also ich sehe das jetzt gerade in dem Zusammenhang, wie du das sagst, dann schon so, dass die auch dann aus der Strategie heraus dann vielleicht auch so eine Position im gehobenen Dienst besetzen können. Ich meine, bei der Feuerwehr ist das ja auch nicht anders aufgestellt.
Ja.
Ja, du rutschst in höheren Dienst und fängst an, im Prinzip, wenn du aus dem gehobenen Dienst kommst, aus der taktischen Ebene dann in die strategische Ebene reinzugehen. Und
ja, aber es geht ja nicht nur darum zu sagen, und so, wie ist es denn jetzt? Du wirst Notfallsanitäterin, Notfallsanitäter in der Beamtenlaufbahn, landest bei A9, A9S, das ist das Schlussamt im mittleren Dienst. Und möchtest du dich weiterentwickeln, musst du den aktiven Rettungsdienst, also das Fahren auf dem Rettungswagen, auf dem Notarzt-Einsatzfahrzeug, musst du aufgeben, sonst kommst du nie weiter. So ist es bisher.
So ist es bisher.
Und das müssen wir doch, da müssen wir doch eingreifen, dass wir, wenn sich Leute nachvollziehbarerweise entwickeln wollen, trotzdem da bleiben. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, kommen irgendwo drei Streifenwagen von der Polizei an und eigentlich fast alles, was da aussteigt, ist gehobener Dienst.
Richtig.
Außer bei der Feuerwehr. Da ist alles mehr oder weniger oder die allermeisten sind mittlerer Dienst.
Ja, aber bei der Polizei ist es halt eben so, auf der Straße sind dann eben auch die das da machen müssen. Also dann nimmt auch den Handfeger, nimmt auch einen gehobenen Dienst raus.
Ja, so, klar.
Weil dann ja kein anderer mehr da ist. Nee, dann eben. Ist der Kleinste dann der Polizeiinspektor.
Ja, klar.
Also das heißt, es kann natürlich auch, wenn du jetzt die Laufbahn betrachtest, sein, dass einer bis A9, sag ich mal, tatsächlich 100% auf dem RTW fährt. Wenn er sich weiterbildet in den gehobenen Dienst, dann hat er noch andere Aufgaben wie nur den Rettungsdienst. Würde gehen.
Ja, aber nicht nur, auch andere Aufgaben. In welche Steinplatte ist denn gemeißelt, dass der A10er, der A11er nicht Rettungsdienst fahren kann? Der
ist gar nicht.
Eben, genau, darum geht es.
Überhaupt
darum geht es
nicht.
Ja auch bei unserem Positionspapier,
ja.
Dass wir einfach sagen, wir schaffen da eine Laufbahn, die halt wirklich in einem Bereich Notfallrettungs ist. Und na klar kann es dann auch so sein, ne? So wie wir du hast den A10er Wachabteilungsleiter, der Staffelführer auf dem LAF ist, aber der kann halt auch auf dem RTW fahren und ist gleichzeitig auch der Stützpunktleiter oder sowas. Also das ist alles so möglich. Also prinzipiell erstmal in unserem Kopf.
Es wird ja auch in anderen Behörden so praktiziert.
Ganz genau.
Also bei Bundeswehr ist es so, da bist du, es gibt gar keinen anderen, der einen Jet fliegen kann zum Beispiel. Das sind alles welche
Offiziere.
Genau. Ja? Die sind dann nicht von der Tätigkeit entbunden, nur weil sie eine A12er oder eine A13er Stelle sind. Das ist genau da angesiedelt.
So ist ja dieses ganze Positionspapier, da sind ja einige Sachen drin, wo du sagst, ja okay, das ist jetzt nicht wahnsinnig neu, ne? Aber das heißt ja nicht, dass es deswegen schlecht ist. Und oftmals, und das hatten wir auch in der Vergangenheit, sei es in der Taskforce, waren es ja Ideen, die einfach ignoriert auch wurden. Das kann man ja vielleicht auch so sagen.
Unbedingt.
Und das könnte einfach eine Möglichkeit sein, Nachwuchs zu gewinnen, beziehungsweise den ganzen Bereich Rettungsdienst auch attraktiver zu machen. Und was wir halt bis jetzt beobachten, entweder verlassen sie komplett die medizinische Laufbahn, also auf dem Rettungsdienst fahrend, oder die verlassen uns ganz und fangen an, Medizin zu studieren zum Beispiel, weil sie sich sonst nicht mehr weiterentwickeln können.
Ganz genau.
Ja, wie gesagt, so hat man noch viele andere Punkte gehabt, über die wir dann nachdenken können. Ich gucke hier gerade mal selber durch in unser Positionspapier. Warum gucke ich durch? Weil so viel ist, was ich mir auch nicht alles merken kann. Beziehungsweise ich natürlich das eine oder andere vergesse. Da geht es auch um Regenerationszeiten, Verlegungstransporte für der Krankenhäuser intern. Warum ist das die Aufgabe
der Feuerwehr der Primär? Das hat mir letztes Mal, glaube ich, schon in der Folge 7 dann, gehabt.
Genau, Bildung strategischer Brandschutzreserven. Also müssen auch gucken, dass wir nicht wirklich, dass wir... Ich kann ja mal im Grunde genommen, ich zitiere mal ganz kurz aus der Rede, ne, die der Lars da gehalten hat, beim Innenausschuss. Muss ja nicht alles vorlesen, ist zu lang. Einfach mal den ersten Absatz. Sicherheit ist nicht die Abwesenheit von Gefahr, sondern die Verfügbarkeit von Menschen und Technik, die einer eintretenden Gefahr entgegenwirken können. Dazu gehören unstrittig unsere Kolleginnen und Kollegen des Rettungsdienstes und der Feuerwehr. Und wir sind nicht in Sicherheit, wir sind in Gefahr. Das ist es im Grunde genommen. Also eine Gefahr, was ist denn diese Grundschutzdebatte? Ich sage jetzt mal so, wenn wir überall Löschfahrzeuge hätten und die nie rausfahren würden, dann wäre eigentlich alles voll gut. Dann würde kein was passieren, nichts würde abbrennen, wäre kein Unfall. Und ich sage jetzt mal, also das ist wie ein Feuerlöscher. Der beste Feuerlöscher ist den du nie brauchst. Und genauso kann man es da auch sehen. Und unser Grundschutz ist im Grunde genommen einfach die Möglichkeit zu haben, wenn dann doch mal was passiert, eben in einer adäquaten Zeit da zu sein. Also auch wenn es dann doch mal im Treppenhaus brennt, dann weiß ich, da ist ein Feuerlöscher. Es ist kein Grund zu sagen, hey, wir können den Feuerlöscher auch abbauen, weil das hat die letzten 20 Jahre hier nicht gebrannt. Das Ding brauchen wir gar nicht, so Humbug. Packt den Feuerlöscher in den fünften Stock. Und da kann man sich den ja dann holen, wenn es dann doch mal brennen sollte. So sieht gerade so der Grundschutz aus.
Ja.
Also, oder?
Ja.
Also man hat was, aber es ist alles nicht mehr so zeitnah, es ist alles nicht mehr so schnell da, es ist viel gestückelt. Also um vielleicht diese Geschichte, was heißt denn eigentlich Grundschutz, um das mal vielleicht so zu definieren.
Wir haben ja unser Grundschutz, der wird ja definiert über die Kapazitäten und über die Eintreffzeiten. Die sind, wo wir Gefahren formulieren, definieren. Ja, man kann auch sicherlich nicht alles in irgendeiner Form abdecken. Da wären wir ja wieder bei dieser großen Frage.
Du kannst jetzt nicht alle 500 Meter ein Löschauto
hinstellen. Richtig.
Das ist ja klar. Also da muss man schon so ein bisschen gucken, was ist
das Verhältnis.
Also mehrere Faktoren, gar keine Frage.
Genau.
Aber sei es im Rettungsdienst als auch in der Brandbekämpfung sind wir da, glaube ich, in einer desolaten Situation.
Ja, auf jeden Fall. Der Eingangssatz von Lars hat mir gut gefallen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was das war, aber das kenne ich immer so von meinem guten Arzt zu Hause. Der hat gesagt, Robert, die Gesundheit ist nicht die Abwesenheit von Krankheiten.
Ja, genau.
Ja, also das ist so, ja, deshalb muss man ja auch rangehen, wenn die eine Sache krank.
Also ja, das ist wie gesagt, nur weil ich es eine Zeit lang nicht brauche, heißt das nicht, dass ich es nicht brauche.
Oder so.
Also in diesem Moment halt nicht. Das ist wie der Feuerlöscher, der 10 Jahre von mir aus, ich hoffe, ich sind eh oder andere Male gewartet worden. Halt steht und nie gebraucht wurde. Und deswegen hat er trotzdem seinen Zweck. Und ich habe hier noch einen anderen Satz mal rausgesucht und den nutze ich einfach mal Überleitung ins nächste Thema. Und zwar, nicht nur auf eigene Erfahrung begründet, müssen wir immer wieder feststellen, dass Menschen allein an der Wartezeit am Telefon beim 116 117, das ist der kassenärztliche Bereitschaftsdienst, verzweifeln und sich dann für die 112 entscheiden. Wie viele es wirklich sind, kann ihnen niemand sagen. Diese Antwort kann ihnen niemand geben. Dennoch ist es beispielsweise für eine geplante Kampagne entscheidend, ob es darum geht, dass die 116 117 nur zu wenig bekannt ist oder ob sie eigentlich doch jeder kennt, aber nur die wenigsten durchkommen. Dieses Problem könnte dann keine Kampagne lösen. Ja, kassenärztlicher Bereitschaftsdienst war so. Hat mir auch letzte Woche, glaube ich, ein bisschen was drüber erzählt und haben jetzt so ein bisschen auch den Bedarf erkannt. Wir kennen es ja aus Pressemeldungen oder auch aus anderen Zusammenarbeit, Berliner Feuerwehr, kassenärztlicher Bereitschaftsdienst. Die Aussage ist immer so, die Zusammenarbeit läuft super. Ja, jetzt haben wir mal selber auch einfach mal Kolleginnen und Kollegen gefragt und auch mal so Situationen beobachtet, was dieses Abgeben an KV angeht. Code Review fand ja jetzt nochmal eine statt. Ja. Die wurde umgesetzt zum 1.9., hatten wir ja, glaube ich, davon erzählt. Und da fehlt uns tatsächlich auch so ein bisschen wieder das Tempo, Tempo, Tempo. Wann findet denn die nächste statt? Ja, also wissen wir auch noch nicht. Aber okay, wir haben ja, oder es wurden da so ein paar Codes identifiziert, aber steigen denn die Abgaben tatsächlich? Kann ich gerade jetzt nicht so beobachten. Also das, was ich so höre, kann man jetzt nicht sagen, yo, das nimmt richtig Fahrt auf an der Stelle. Da muss man auch mal gucken, vielleicht woran liegt das. Und da wollen wir noch mal ein bisschen erzählen, weil die KV redet da an der Stelle ja auch nicht mit uns. Wir hatten ja auch schon mal erwähnt, dass wir mal angeschrieben hatten und helfen aber jetzt vielleicht der KV an der einen oder anderen Stelle und vielleicht auch dem einen oder anderen Kollegen, was macht die KV mittlerweile? Früher, altes Wissen, dachte ich auch eine Zeit lang, wenn jemand bei der KV anruft, kommt irgendwann so klingelt in Berlin so ein pinket Auto, kommt so ein Hausbesuchsdienst. Aber ist ja schon lange nicht mehr das, was die KV überwiegend tut.
Was tut sie denn?
Und zwar ganz viel läuft über Telemedizin. Wir sprachen ja auch mal von diesem Protokoll S-Med. Das ist ja, Berliner Feuerwehr benutzt ja ProQA, so ein Protokollsystem. Und die Kassenärztevereinigung benutzt auch ein Protokollsystem, dieses Medizinprodukt S-Med. Witzig ist, wenn man selber mal die 116117.de im Internet eingibt, da kommt man auf so einen Patientennavigator. Da ist die Frage quasi, die ja gestellt wird, die Seite ist gar nicht schlecht, die ist wirklich gut. Brauche ich einen Arzt? Ich weiß nicht, so in der Richtung ist die Fragestellung. Und da kann man zu diesem Patientennavigator und da kann man sich selber mit seinen Beschwerden mal durch S-Med durchschicken. Also man muss da einen Haufen Fragen beantworten, so wie S-Med halt ist. Ich habe es einfach mal ausprobiert und habe da zum Beispiel halt eine relativ leichte Sache angegeben.
Also ja? Bist du abgeholt worden.
Nein. Aber da kam dann am Schluss, waren ganz viele Fragen gewesen. Also man muss ja mal gucken, je kleinteiliger es wird, umso mehr und genauer kann man auch sagen, ah, du musst heute zum Arzt, morgen oder übermorgen oder nächste Woche. Und da kam dann raus, bei den Sachen, die ich angegeben habe, gehen Sie bitte in den nächsten 24 Stunden zu einem Vertragsarzt oder in Ihre Hausarztpraxis. Ne? Und wenn Sie jetzt sich nicht sicher sind oder nicht weiter wissen, rufen Sie jetzt die 116117 ein. Hier haben Sie jetzt eine PIN-Nummer. Wenn du dann bei 116117 anrufst, dann gibst du wohl diese PIN-Nummer an. Dann können die das aufrufen. So habe ich es verstanden.
Also somit wollen sie praktisch verhindern, dass du den ersten Direktanruf durchführst, sondern du musst erst in diese Maske rein oder wie?
Nee, musst du nicht. Du kannst doch gleich die 116117 machen. Und da, ja. Aber so stelle ich mir das vor. Wie gesagt, der direkte Austausch ist ja schwierig mit der KV. Dann gibst du die PIN-Nummer an am Telefon und dann wissen die ja, was du schon für Antworten gegeben hast.
Also die haben schon die Information.
Die haben dann schon die Information. Ja, okay. Genau. Genauso kann man sich auf dieser 116117 Seiten, als ich nachgeguckt habe zu der Uhrzeit, gab es 17 offene diensthabende Bereitschaftspraxen für den Notdienst. Ja, wenn man das jetzt alles mal so zusammensieht, ne, also zu den wenigsten Fällen fährt so ein pinket Auto hin und macht einen Hausbesuch, sondern zu den meisten Fällen wird es eine telemedizinische Beratung geben, wird es heißen, wir kümmern uns und helfen Ihnen bei der Terminfindung bei einem Arzt oder auch psychologische Notfälle wurden auch da aufgeführt. Oder ich nenne Ihnen eine Adresse, gehen Sie mal innerhalb der nächsten 24 Stunden zu dieser Bereitschaftspraxis oder sowas. Ja? Also normal, die wenigsten Sachen finden statt, dass es einen Hausbesuch gibt.
Okay.
Also das ist für den Hörer, Bürger, wen auch immer, finde ich interessant, aber auch für Kolleginnen und Kollegen, die bisher halt auch immer dachten, jetzt sage ich mal auch zum Beispiel von der Feuerwehrleitstelle und sagen, brauche ich gar nicht rüberschicken zur KV, weil die haben heute eh kein Auto im Dienst.
Ja.
Müssen wir eh selber fahren. Und für mich war das dann halt schon interessant, wo du sagst, okay, warum haben denn gerade diese Fachleute, warum bekommen denn die Informationen nicht, wie sich der KV neu aufgestellt hat? Ich fand es super, als ich es gesehen habe. Wie gesagt, Empfehlung an jeden, 116117.de, wirklich die Zahlen, brauche ich umschreiben. Und sich dann einfach mal angucken, was gibt's denn da?
Da du ja jetzt so schön tief in die Sache drin steckst, meine Frage mal für mich und vielleicht auch für die Hörer, leiten die denn auch Transporte ein?
Die können auch
also Krankentransporte.
Das ist ja auch, ja genau. Das ist ja auch das, wenn es durchaus Fälle gibt, die zum Beispiel nicht für die Berliner Feuerwehr oder für die Notfallrettung sind, kann man es auch an die Kassenärztevereinigung weitergeben und die kümmern sich dann auch um Krankentransport. Da ist oftmals dann durchaus die Engstelle wiederum Erstens denke ich mal so die Besetzung der Leitstelle der KV. Ich glaube, da könnten mehr Leute sitzen, da bräuchten wir mehr Leute. Und natürlich, wie viel Krankentransportkapazitäten gibt es in der Stadt zu dieser Uhrzeit?
Es ist jetzt eine Frage, wie viele da sind, oder ist die Frage dahin, Sie wissen nicht, wie viele, weil das System gar nicht angelegt ist?
Das kann ich dir nicht sagen. Also weil, so viel Einblick haben wir nicht.
Weil ich glaube, genau, so viel Einblick haben wir nicht. Aber wenn ich jetzt mal mir das einfach in meiner Rübe vorstelle, dann ist es ja so, das kann ja nicht so schwer sein, dass selbst Unternehmen, Krankentransportunternehmen, die interessiert sind an so einem Verbund, morgens ihre Stärke melden irgendwo rein.
Ja, es gibt, glaube ich, also es gibt wohl so einen Verbund. Wir hatten ja mal als D-Volk auch Kontakt gehabt mit so einer, mit so einer Art Leitstelle, wo sich mehrere Krankentransporte organisiert haben, so im Süden der Stadt, ja. Auch aus ökonomischer Sicht durchaus sinnvoller ist, nur eine Leitstelle zu betreiben, anstatt viele kleine. Ja. Ich weiß eben halt auch nicht, wie die da die Zusammenarbeit mit der KV ist, außer hervorragend. Ja. Also diese Details, die fehlen einfach. Auch dieses, auch uns fehlt dieses Wissen darum. Sondern es ist ein ewig währendes, mühsames Zusammentragen von Informationen. Und wenn man eine Kampagne gestaltet, jetzt kommen wir jetzt zum Ursprung, wenn man eine Kampagne gestaltet, dann doch nicht so, wie die letzte war, dass man irgendwie ein Heftpflaster hinmalt und daneben die 112. Das eine soll KV ausdrücken, ist nicht so schlimm. Und das andere, wer soll denn das begreifen, was damit wirklich gemeint ist? Und mach doch mal bitte eine Kampagne, was die KV alles kann.
Ja, ich fand auch, das ist auch so, also ich bin an den ganzen Werbeplakaten ja vorbeigefahren das ist auch immer diese Verniedlichung von dem Thema, ist auch so ein Stück weit, ich fühle mich zwar nicht direkt dadurch angesprochen, aber es wird so ein bisschen unterstellt, ich bin ein bisschen blöder. Ja,
diese Infantilisierung.
So, richtig, ja, richtig. Ja, so, also ja, hier Piekschen da, Pflasterchen da. Genau. So ist es ja eigentlich nicht. Mag sein, dass Leute vielleicht darüber erreicht werden. Also mich hat es nicht abgeholt. Deshalb kann man da auch nochmal ganz klar mehr erwarten von dem Bürger, wenn man natürlich eine bessere Kampagne auflegt.
Genau. Ne? Ich lese mal nochmal einen Satz vom Lars vor. Ja. Die medizinischen Hilfeersuche in Berlin richten sich überwiegend an den Notruf 112. In den jährlich gut 1 Million Anrufen sind unglaublich viele Schilderungen enthalten, die nicht in die akute Notfallrettung eingeordnet werden können, sondern beispielsweise in die Gesundheits- und Sozialvorsorge gehören. Die Anzahl der Anrufe, die bei der KV eingehen, sind mit jährlich ca. 360.000 deutlich geringer als die Notrufe unter der 112. Warum gibt es vermeintlich mehr Notfälle als normale Erkrankungen oder kleine Verletzungen? Und da kommen wir wieder in diese Hypothese. Wir wissen ja gar nicht, wie viele Leute einfach nach einer Dreiviertelstunde die Schnauze voll haben in der Warteschleife und sagen, wisst ihr, warte, so viel durch die Feuerwehr an. Oder auch aus der Warteschleife rausfliegen. Das wissen wir gar nicht. Wir haben nicht die Originalanruferzahl, sondern nur die durchkommen. Wir landen irgendwie immer beim Gleichen. Also Code Review, Kassenbereitschaftsdienst und so weiter. Maßnahmen der Berliner Feuerwehr, die in den letzten 2 Monaten waren, gehört ja auch die Code Review dazu, aber auch diese versetzten Ablösezeiten, wo uns viele Mitglieder berichten, wie das so läuft. Dann haben wir uns da natürlich dann auch mal genauer angeguckt. Man hat ja in Berlin und ja, also durchaus macht, kann das Sinn machen, wenn man das richtig macht. Versetzte Ablösezeiten eingeführt. Aber wenn wir uns allerdings angucken, wie man den Schnitt gemacht hat, welche Feuerwache jetzt welche Ablösezeit hat, dann sieht man doch augenscheinlich sehr deutlich, dass ganz viele nebeneinander liegende Wachen dieselbe Ablösezeit wieder haben und dadurch natürlich trotzdem zu Engpässen zu der abendlichen Ablösezeit führt. Wo wir schon mal gesagt haben, das war so dieser Schnitt gerade Wache, ungerade Wache. Ne? Die gerade Wache kriegt die Zeit, die ungerade Wache. Und das war so aus unserer Sicht so ohne strategischen Blick. Mhm. Das war mexikanische Würfelbude. Ich habe gesagt, wie kommt man denn da drauf? Wird man auch dranbleiben. Da werden wir natürlich als Gewerkschaft auch weiterhin ein Auge drauf haben, dass das eben alles nicht immer nur, also dass erstens das, was kommt, vielleicht auch Sinn macht und nicht nur zu Lasten der Beschäftigten geht. Ja, das ist ja, was ich gerade gesagt habe, nicht nur zu Lasten Mitarbeitern, das ist auch so ein Lieblingswort von dir, Verhaltensprävention versus Verhältnisprävention.
Das hast du dir so schön gemerkt.
Habe ich mir so schön gemerkt, ja. Genau. Also auch da hat man gesagt, irgendwann ist der Beschäftigte einfach auch nicht mehr bereit, sich ausschließlich immer selber zu bewegen. Also nur alle Maßnahmen auf sein Verhalten abzuzielen, wenn sich organisatorisch, strukturell nichts tut, beziehungsweise die Maßnahmen pro Betrieb sind eine tolle Sache, ja, aber man muss dann auch erkennen, wenn innerhalb so eines Pumpebetriebes, okay, da muss man nachsteuern, muss man nachschärfen. Ne?
Im Übrigen ist dazu auch zu sagen, die Idee ist ja wirklich nicht neu. Ne? Also diese Frage, die man sich dazu stellen muss, wie langsam Behörden, Führung reagieren auf Situationen. Ich muss vorsichtig sein, wie ich mich ausdrücke jetzt, aber ich sag's jetzt einfach. Wie blöd muss man sein, wenn man erkennt, dass man zu einer gewissen Phase Schwierigkeiten hat in der Ablösung, daran festzuhalten, das einfach so weiter zu tun. Mhm. Also das wäre meine Aufgabe als Geschäftsführer, wenn ich das jetzt mal aus der Behörde rausspiele, in die Wirtschaft rein, wo sie ja sich gerne die Behörden jetzt als orientieren wollen, damit der Betrieb besser klappt, die erste Maßnahme, dass ich sage, ich verlagere das, genau, dass das Problem gar nicht entsteht und fange nicht an, das Problem in diese sogenannte Verhaltensprävention reinzudrücken. Verhältnisprävention zur Erklärung ist jetzt die Maßnahme, die Zeiten zu verschieben. Auch wenn einer das vielleicht als Verhaltensprävention wahrnimmt. Nein, das ist Verhältnisprävention. Hätte zu einem anderen Zeitpunkt, wo die Situation moralisch und auch vielleicht nicht ganz so problematisch war wie jetzt aktuell angekommen, auch gar nicht so sehr einschneidend vielleicht gewirkt. Also wie gesagt, auch da muss man feststellen, ganz, ganz weit weg von vor der Lage. Also wir sprechen ständig Begriffe aus und machen es aber nicht. Wir machen nichts, was vor die Lage kommt.
Ja, ja. Also da sind wir ja weiter wirklich in der Beobachtung. Naja, wir haben gesagt als Gewerkschaft, jetzt gucken wir uns das mal 2-3 Wochen an, was da passiert.
Also Herbstloch?
Ja, dass es so nicht doch wieder so ein Vakuum ist.
Ja. Okay, wir müssen
klingelt bei mir einer.
Ja, das sind die Kirchenglocken.
Also, dass wir nicht trotzdem weiter in diesem Vakuum machen. Und da werden wir halt wirklich als Gewerkschaft auch ein Auge drauf haben. Wir merken, okay, es kommt schon wieder in so eine Szene, wo das abflaut und ach, naja, jetzt ist die Gewerkschaft wieder ruhig und alles wird gut. Na, nee, dann würden wir tatsächlich nochmal. Also, wir bleiben da dran.
In jedem Fall. Das versprechen wir. Wir bleiben dran. Das sehen wir als unsere Aufgabe. Also auch an die der Meinung sind, dass das vielleicht dann ein bisschen nachlässt. Nein, wir lassen jetzt Luft zum Arbeiten, aber...
Wo wir uns drüber freuen würden, ne? Also dass vielleicht jemand, der jetzt hier zuhört, auch aus dem Bereich der Politik, aus dem Bereich der Koalition oder aus der Opposition, zum Beispiel zum Thema mit dem Elektromobilität, würde mich freuen, wenn wir mal zum Beispiel den Abgeordneten Franco mal zum Interview hätten. Ja, also gibt es diverse Themen oder auch Herrn Jotzo oder Herrn Hermann oder den Tom Schreiber. Vielleicht hat ja mal einer Lust, der das hier hört, mal mit uns gemeinsam auch zu diskutieren an dieser Stelle.
Natürlich, das ist immer eine gute Sache. Wir haben ja auch nicht den Blick auf allem, aber oder können wir auch gar nicht haben. Ja gut, klar, so eine Expertise, so eine Meinungsexpertise auch zu haben. Ja, ne?
Einfach auch mal kontrovers diskutieren, können ja auch unterschiedlicher Meinung sein, ist aber nicht schlimm. Daher ist doch mal spannend. Also das würde uns freuen. Daher fühlen Sie sich eingeladen, fühlt euch eingeladen. Also Anfang Oktober haben wir den Gewerkschaftstag in Hamburg.
Ah ja. Ja.
Genau, das wird auch nochmal interessant werden. Darüber wollten wir eigentlich auch deutlich länger berichten, aber wir sind schon wieder knapp in der Zeit. Und zwar die Aktion, die Kampagne Rettet den Rettungsdienst. Seine Kampagne initiiert von der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft, vom Bund, ja, und geht bundesweit rum. Gibt es eine Petition auch, die man unterschreiben kann. Könnt ihr gerne mal gucken, auch bei uns natürlich auf oder generell auf der Bundeswebseite wird es draufstehen, www.devolk.de oder guckt auch einfach in den Bereich Berlin-Brandenburg rein. Da könnt ihr unter www.bb.devolk.de euch informieren, auf Instagram, auf Twitter, Facebook, und werden euch weiter auf dem Laufenden halten, auch was diese Kampagne Rettet den Rettungsdienst angeht, auch wenn jedes Bundesland, jede Kommune sicherlich eigene Problemchen hat, haben wir aber dennoch ein generelles Problem und sind da fleißig dran.
Ja, da haben wir noch eine große Aufgabe vor uns.
Aber ich sage es mal so, wirklich der Silberstreifen am Horizont, ja, es gibt Pilotprojekte, die sind wirklich vielversprechend. Haben wir auch schon mal von berichtet, sei es Sann im Main-Taunus-Kreis oder diese Oldenburger Gemeindenotfallsanitäter oder. Also viele Bereiche, viele ärztliche Leiter, viele Feuerwehren, viele Kommunen, Länder, Städte sind da durchaus auch sehr kreativ am Weg, auf dem Weg, da Veränderungen herbeizuführen. Und genau darum geht es auch ein bisschen bei diesem Rettet den Rettungsdienst. Lasst uns mal unser Gehirnschmalz alle auch mal zusammenwerfen und generell erkennen, was können wir uns denn neu ausdenken.
Da bin ich voll bei dir. Man merkt, die Leute beschäftigen sich mehr überall, ob Ärzte, Gewerkschaften, Politik. Vor einem Jahr war das nicht die Rede. Also da waren immer nur so kleine Spitzen. Ne? Jetzt fängt der Motor an zu glühen und die Gehirne fangen an zu glühen und das ist gut so. Und das ist die Hoffnung, die man hat. Viele Themen sind schon mal auf dem Tisch und das ist gut so.
Daher wollen wir uns für diese 14 Tage verabschieden. Nächste Woche werden wir mit der Lars immer noch im Urlaub, oder bei der nächsten Folge immer noch im Urlaub sein. Ja, wir wollen nochmal. Aber wie gesagt, vielleicht kriegen wir ja einen Gast. Mal schauen, würde ich mich wirklich riesig freuen. Liebe Kastersche Vereinigung, sehr gern geschehen für den Werbeblock. Tatsächlich verstehen wir nicht, warum ihr da nicht so ein bisschen offensiver rangeht, was denn alles so eure Möglichkeiten sind. Und ja, verabschieden uns und wünschen euch alle Gute. Passt auf euch auf, bleibt gesund.
Genau. Und schöne Wochenende, fast schon.
Ja, du, ja, Montag wird es ja ausgestrahlt. Da ist schönes Wochenende immer blöd zu sagen. Blöd, aber ja.
Guten Start in die Woche.
Ja, genau, macht's gut, passt auf euch auf. Ciao, ciao.
Tschüss.